I find truth but de himmel ins die Erde. Es sind hier zwei Worte oder ein Wort, das in diesem ersten Satz in den Übersetzungen gar nicht übermeint übersetzt werden kann. Es sind nur zwei Buchstaben, aus denen dieses eine Wort besteht. Und zwar ausgerechnet aus den ersten hebräischen Buchstaben und den letzten hebräischen Buchstaben. Es gibt bekanntlich 22 hebräische Buchstaben, auch sogar nach der Zahl, nach der Grundzahl der Leiden Gottes, und zwar vielfältig. Die Grundzahl der Leiden ist 11 und die Gemeinschaft seiner Leiden oder das Ebenmaß der vollendeten Leiden ist die Zahl 22. Das nur nebenbei. Es macht nichts, wenn etliche Geschwister das vielleicht noch nie gehört haben und das ihnen neu sein dürfte. Die Schriftzeugnisse sind in dieser Hinsicht so überwältigend, dass wir alle ganz ruhig sein dürfen, was ich eben gezeigt habe. Das ist direkt eine der Kostbarkeiten in der Schrift besonderer Art. Ich will damit nur sagen, auch diese 22 hebräischen Buchstaben bilden, ja, mit diesen 22 hebräischen Buchstaben hat unser Gott seine ganze Offenbarung im Alten Bund zur Darstellung gebracht. Mit 22 Buchstaben. Eigenartige Sache. Die ganze Fülle der Gottheit, soweit sie im Alten Bund geoffenbart werden musste, ist da drin. Die Zahl 22 habe ich deshalb betont, weil als Zahl der Leiden göttlicher Art oder um Gottes Willen, um Christi Willen, weil die Tatsache, dass Gott uns sein Wort in dieser Niedrigkeitsgestalt geschenkt hat, bereiten ließ. Und zwar in der Weise, dass es gilt, dass das Wort Gottes in Schmelztiegel aus dem Himmel auf die Erde fließt. In Schmelztiegel der Leiden. Siebenfältig geläutert. Also ein Schmelzofen, bei dem es ähnlich aussieht wie dort bei den Freunden Daniels, bei Nebukadnezar, der wurde siebenmal überhitzt dort, lesen wir. Und dieser Schmelztiegel, durch den die Worte Gottes gingen, bis sie in der menschlichen Niedrigkeitsform vollkommen dastanden, bedeutet für Gott, für jeden einzelnen Buchstaben, bis er wieder am rechten Platz saß, mit all der Tragik und dem Gewaltigen, was ihm damit verbunden ist, bedeutete für Gott jeden, ich möchte sagen, ja, den Hinsatz jedes Buchstabens ein unaussprechliches Leiden. Heute nicht besser als mit der Zahl 22 Buchstaben. Das ist die Grundlage des Wortes Gottes im Alten Bund. Nein, sind es 25 dann. Doch ein Beispiel. Ich hatte das hier schon erwähnt, aber es dürfte am Platz sein, das zu repetieren. Wenn Jesus, wir kommen auf diesen ersten Satz natürlich zurück, wenn Jesus im Neuen Testament den ersten und den letzten Buchstaben des griechischen Alphabetes herausgreift und die beiden für sich persönlich beansprucht oder reserviert, indem er spricht, und ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Da merken wir schon, können wir schon an diesem einen dreifachen Satz merken, was für gewaltige Dinge da drin stecken. Wenn wir nur den Buchstaben Alpha vor uns sehen, dann ist hier auch der ganze Anfang der Schöpfung, Christus als der Anfang der Schöpfung drin. Wenn wir das Omega sehen, das große geöffnete Tor, den beiden breiten Grundpfeilern, das Tor der Verwendung, der Herrlichkeit. Wenn ihr das Omega seht, dann sehen wir Christus als die vollendete Schöpfung, in ihm die ganze Schöpfung neu gemacht, die Himmel neu, die Erde neu, alles vollendet in der Herrlichkeit und der Liebe Gottes. Wenn er dann aus den übrigen Buchstaben nur noch einen speziell herausgreift, nämlich den kleinsten im hebräischen Alphabet von den 22, den I, und dann sagt, kein I, und nicht einmal ein Pünktchen oder Strichlein daneben oder darunter oder mittendrin, kann vergehen, es sei denn, alles, was da drin steckt, erfüllt. Dann hat er die Sprache und die Schrift ihren Dienst getan. Alles, was da drin steckt. Wir sagen, in diesen kleinsten hebräischen Buchstaben stecken drei sofort erkennbare gewaltige Dinge drin. Erstens hat auch dieser kleinste Buchstabe, wie alle anderen, einen Namen. Und der Name heißt Yad und heißt Hand. Hand. Die Hand Gottes hat die ganze Schöpfung bereitet, geschaffen. Wir alle sind seine Hände Werk. Wir sind in seine Hand gezeichnet. Hand. Das ist schon der Name dieses kleinsten Buchstaben. Das, der Begriff Hand. Wenn wir denken, das, was auf Golgatha geschehen ist, mit allen gewaltigen Drum und Dran, den riesen Beziehungen zu der ganzen Schöpfung. Wenn wir dann lesen, war das, was dort geschah, geschah, genau nach dem, was die Hand Gottes zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Die Hand. Hieb. Ein Buchstabe. Hand. Dann ist jedem Buchstabe eine Zahl. Und ausgerechnet diese kleinste Buchstabe I hat den Zahlenwert, ist gleichzeitig die Zahl, die hat die Hebräer und die Griechen haben keine besonderen Zahlen. Zahlzeichen. Der erste Buchstabe ist 1, der zweite ist 2 und so weiter. Und der 10. ist 10, aber der 11. ist dann nicht 11, sondern 20 und der 12. ist 30. Und der 15. ist dann 100 und der nächste ist 200 und so geht es weiter. Nun ist dieser I, dieser Buchstabe I, die Zahl, gleichzeitig die Zahl 10, so viele Finger wir an unseren Händen haben. Ist es die Zahl 10, ist die Zahl der ersten Erfüllung, nicht wie jedes Kind zählen kann und den Kindern abzählen kann, 10. Und dann beginnt wieder 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, nicht wahr? Wir so wollen. Und dann wieder 21, 22, 23. Hand 10. Das E ist die Zahl, das Symbol der Fülle, einer ersten Erfüllung und einer ersten Fülle in irgendeiner Sache. Also wenn ich vorerst einmal die Zahl 3 von mir habe und die mit 10 vermehre, also multipliziere, dann habe ich die Fülle von 3. Dann habe ich eine erste Erfüllung, eine Erweiterung dessen, was in der Zahl 3 steckt. Wenn ich die Zahl, da will ich heute Abend nicht eingehen, wenn ich nun die biblischen Inhaltsbedeutungen jeder einzelnen Zahl kenne, was bedeutet 1 bis 10, dann weiß ich eigentlich alles Übrige dann von selbst. Denn 30 ist 3 mal 3, 20 ist 2 mal 10, ist 4 mal 5, nicht? Wenn wir die Grundzahlen kennen, als ABC schützen, ihre Bedeutung, dann sind uns die anderen Dinge fast von selbst geöffnet. Wenn wir uns die Mühe nehmen, nun die Dinge zur Kenntnis zu nehmen. Drittens, also erstens Hand. Zweitens die Zahl 10, das I. Was das bis in die Fülle der Gegenwart Gottes hinein bedeuten kann, was die Zahl 10 betrifft, haben wir erstens die Tatsache, dass die 10 Worte Gottes, geschrieben mit dem Finger Gottes, wie wir lesen, mit der Hand Gottes, gegraben in die Tafel, die 10 Worte sind wohl deponiert im Allerheiligsten und dort in der Zentralschatzkammer der Bundeslade. Das ist die Mitte, die Zentrale. Und steht nichts Geringeres da als die Fülle des Wortes Gottes überhaupt, die 10 Worte. Denn die Liebe ist die Fülle, die Erfüllung des Gesetzes. Zahl 10 sagt das alles, nur verstehen wir diese Gebote nicht zuerst, weil wir menschlich denken und überlegen oder im besten Fall sinnlich, aber nicht geistlich die Dinge sehen oder verstehen. Das Allerheiligste selbst ist ja in der Stiftshütte 10 Ellen lang, 10 Ellen breit, 10 Ellen hoch. Das heißt, der Kubikinhalt, der Rauminhalt des Allerheiligsten ist aufgebaut auf der Grundzahl 10, auf der, dem Buchstaben I, nicht? I in der dritten Prozent, nicht? 10 mal 10 mal 10, I hoch 3, nicht? Das ist das Allerheiligste, wo Gott gewohnt drin zu wohnen und sich zu offenbaren. Das gibt ja 1000, nicht 10 mal 10, das ist 100, die Zahl der vollkommenen Fruchtbarkeit, etliches durch 30, etliches 60, etliches 100-fertig. Bei Salomo beginnt alles erst mit den 1000, die 1000 sind dein Salomo. Das heißt, dort ist bereits die Fülle der Herrlichkeit und der Fruchtbarkeit des Geistes und Gottes dargestellt. Hand, 10, drittens, ist mancher Buchstabe, jetzt gerade dieser I, drittens ein selbstständiges Wort, ein ganzes Wort, ein sogenanntes besitzanzeigendes Fürwort. Nämlich, wir können so viel Hebräisch, was heißt denn Eli, Eli, Lama, Sabachthani? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eli heißt Gott. Aber ob dieser Gott mein Gott sei, entscheidet was? Das I, Eli, I. Ob alles, was Gott geschaffen hat, uns gehört, ob das mein ist, irgendetwas, ob das mir gehört, ob ich da Anteil daran habe, Gott selbst, sein Reichtum, ob er ein Herr ist oder mein Herr, entscheidet nur das I. E-I, mein Gott. Sehen wir eine unausforschliche Bedeutung. Hand, 10, nein. Das heißt, ob die Fülle dessen, was die Hand Gottes geschaffen hat, mein ist, nicht, und Gott selbst auch, oder nicht, entscheidet dieser eine Buchstabe, den der Herr Jesus herausgreift und sagt, meine Herren, nicht nur das, sondern wenn bei dem I unten noch so ein Strichlein ist, oder ein Balklein, ein waagrechtes und ein senkrechtes Strichlein, hat wieder eine, ist noch einmal die Nuance verschieden. Dadurch, mit diesem Wort, mit dieser Nebenbemerkung, hat der Herr Jesus sogar diese, wie wir wissen, später hinzugefügten Zusatzzeichen geheiligt. Also auch diese ich von ungefähr. Selbst das. Wir haben diesen kleinen Seitenexkurs uns gestattet, weil hier, ich lese einmal die beiden Buchstaben, Aleph, Hebräisch, der erste Buchstabe, und Tah, erste Buchstabe, die spricht man beim Lesen aus Ed. Ed, da wird das A als E dann betont. Ed. Und jetzt lese ich einmal, wo die, so, wo diese beiden Buchstaben, dieses eine Wort, an zwei Stellen dieses ersten Satzes vorkommt. Im Anfang schuf Gott Ed die Himmel und Ed die Erde. Also wir haben heute so eine Art, wie sagt man denn, Sprachunterricht, ja. Und jetzt spüren wir dem nach. Der ganze Abend soll ja dem dienen, dass wir in unserer heutigen Zeit, wo das Wort Gottes so angegriffen wird, so lächerlich gemacht wird von höchster Stelle, bis in die tiefsten Tiefen und direkt verlästert wird, möchten wir das erfüllen, was auch geschrieben steht, dass aber diejenigen, die Gott glauben, die Gott die Treue halten möchten und seinem Wort, dass die dann umso mehr und umso klareres Licht bekommen und dadurch genau in Worte befestigt werden, wie die anderen davon abweichen oder es ablehnen. Gott wird sie auch ablehnen. Also, im Anfang schuf Gott, sagen wir es umschrieben, im Anfang schuf Gott das Aleph und das Tau der Himmel und das Aleph und das Tau der Erde. Noch deutlicher, verständlicher ausgedrückt, dürfte darin mindestens das stecken. Im Anfang schuf Gott den Anfang und das Ende der Himmel. Wir würden sagen von A bis Z. Und den Anfang und das Ende der Erde. Das hat als Zeugnis die gewaltige Wucht, dass Gott schon, als er diese Dinge schuf, nicht nur die ganze unerforschliche Fülle der Geschöpfe und der Gesetze hineingelegt hat, anfänglich, sondern dass er in den Anfängen schon die noch weit in der Zukunft liegende, von nicht mehr zu überbietende Herrlichkeit schon hineingelegt hat. Dass es gar nicht anders kommen kann, als genau zu der Herrlichkeit, durch alle Gerichte, durch alle Unglauben und durch alle Sünden und alle Toten durch, erst recht zu einer Herrlichkeit, die ohne Sünde, Gericht und Not und Tod auch von Gott nicht hätte erreicht werden können. Deshalb hat er sich für den schweren Weg entschlossen, um seiner Schöpfung für bleibenden, unendlichen Zustand eine Herrlichkeit sichern zu können, die er nur auf dem Wege für sie erreichen konnte. Im Anfang schuf Gott alles. Anfang der Himmel und ihre Vollendung. Da steckt im ganzen Aleph und Tau. Wieso? Ich bin der Anfang. Ich bin das Ende. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Das heißt, in den beiden Buchstaben des Anfangs und des Endes ist alles, hat der Geist Gottes alles hinein kontrolliert, was in Christus Jesus von Gott der ganzen Schöpfung geschenkt ist. Und siehe da, eigenartig, ausgerechnet, dieses eine Wort kann man im ersten Satz der Bibel ruhig zweimal weglassen. Begreiflich, schwer zu übersetzen. Wenn es einmal so übersetzt hätte, wie ich es jetzt mündlich auszudrücken versuchte, dann hätte man wahrscheinlich die Übersetzung schon abgelehnt. Das ist kein gutes Deutsch mehr oder irgend so etwas. Das dürfen wir aber wissen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, aber bis ins Kleinste heißt das. erster Buchstabe, letzter Buchstabe und dazwischen ist alles drin, vom Anfang bis zur Vollendung und so weiter. Vom kleinsten samenkornmäßigen Keim schöpfungsmäßig gelegt bis zur Fülle der Zeugungen in die Unendlichkeit. Alles, im ersten Satz alles gesagt. Wenn wir die beiden Wörtchen beachten, die weggelassen sind. Nun beginnt nun dieser erste Satz der Bibel nicht mit einem Aleph, sondern mit einem Bet. Griechisch übrigens ist mir erst kürzlich aufgeleuchtet durch eine Schrift, in der das nachgewiesen wurde. Die weltberühmte Sprache der Hellenen, also des Griechischen, ist genau gesehen eigentlich ein, sozusagen, ein Seitengewächs der hebräischen Sprache. Das können wir gleich merken. Aleph, das alte Hebräisch A. Was sagen die Griechen? Alpha. Die Hebräer sagen Bet und die Griechen sagen Beta. Jetzt wieder. Eigenartig. Gewaltige Zusammenhänge. Nun, Bet. Dass die ganze Schrift mit dem Buchstaben B beginnt, als Wort Gottes, ist jedermann klar. Denn im Hebräischen gibt es da keine verschiedenen Lesarten. Wie es dann im Griechischen vorliegt. Also die Bibel beginnt mit dem Buchstaben B. Und jetzt können wir, zum Glück gibt es in der griechischen Sprache den Überschriften die verschiedensten Lesarten. Und der letzte Satz in der Bibel, in den drei verschiedenen Lesarten heißt, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. Danke. Mit welchen Buchstaben hört die Schrift aus? Im Deutschen. Heiligen. Eine andere Lesart heißt, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. Amen. Mit was hört das jetzt auf? Mit N. Eine andere Lesart heißt, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen. Mit was hört sie jetzt auf? Und so ist nicht nur im Deutschen, sondern im Griechischen. Mit der Pantheon N. Hagion N. Amen N. So, und jetzt fügen wir einmal den ersten Buchstaben der Schrift, der ganz gewährleistet ist. B zusammen mit dem letzten und dann gibt es B, das heißt das Sohn. B. Das E steht gar nicht da. BN heißt im Hebräischen Sohn, nicht? Ben Hur. Ben Josef. Ben Jakob und so weiter. Ben. Einfach Ben. Also, wer oder was? Umschließt das ganze Wort Gottes. Der Sohn. Und jetzt kommen die Hebräer und sagen, von einem Sohn Gottes wollen wir nichts wissen. Der Vater will in seinem Worte den Sohn verherrlichen. Wie er das? Vater, verherrliche deinen Sohn. Wann hat der Herr das gesprochen? Als er zuvor sagen musste, Vater, die Stunde ist gekommen. Und weil sich der Sohn eine solche Stunde gefallen hat lassen, hat der Herr ihm, der Vater ihn, vor sich hingestellt und bestimmt, allen Söhnen den Sohn ihren gleich wie sie den Vater ehren. Und der Vater zieht sich zurück und stellt den Sohn hin. Denn den Vater hat nie jemand gesehen. Wenn einer Gott kann, sagen, ich habe Gott gesehen, wie es sich um den wahrhaftigen Gott handelt, dann nur den Sohn. Wir sagen, Jesus Christus ist in einer Hinsicht das Angesicht Gottes, das man schauen kann. Ihn selbst, den verborgenen Gott, hat nur der Sohn gesehen. Und wenn der Sohn ihn wie offenbart, wir werden den Vater auch einmal sehen, bitte Jakob. So.
Ja, nun, Gott ist auf jedem Haupt, die Menschen Gottes den Menschen machen in unserem Bilde, nach unserem Leiden.
Zweiter Tag. Wasser. Über der Feste, unter der Feste, die Feste selbst. Das ganze Gebiet der Hydraulik, das Gebiet der Wasserkräfte. Gewaltig. Die Tatsache, dass die ganze Schöpfung, ich weiß nicht genau zu wie viel überwiegend Prozenten aus Wasser und Wasserstoff besteht, sodass Petrus richtig schreibt, wie er schreiben musste, dass es gerade denen, die meinen, alles zu verstehen und behaupten zu können, es gab in der Schöpfung nie Änderungen. Wenn es einen Gott gibt, er hat nie seit Beginn der Schöpfung Eingriffe in seine Schöpfungsordnungen gemacht. Stimmt das? Nein, Gott hat sich gewaltige Eingriffe geleistet und Änderungen vollzogen. Zwar nicht zuletzt auch gerade auf dem Gebiet der Optik und des Lichtes. Die Durchführung des Gerichtes der großen Flut, der Sintflut, hat so einschneidende Veränderungen auf der ganzen Erdoberfläche, ihren Bewohnern und von Berg und Tal, von Geografie und von allen nur denkbaren Schöpfungseinheiten, so Einschnitte und solche Eingriffe sind da vollzogen worden, die das in kurzer Zeit vollbrachten, zustande kommen ließen, durch die hohen Druckverhältnisse und die riesen Umwälzungen, die da vollzogen wurden, was sonst so lange gehen könnte, wie unsere moderne Wissenschaft es behauptet, wenn es keine Sintflut, nur das eine, nicht gegeben hätte. Wenn ja, dann ist alles in kurzer Zeit möglich, was sonst sehr lange ginge. Aber die Wasser. Petrus schreibt, aus Wasser und durch Wasser hat Gott alles geschaffen. Wir denken wieder dann an die geistlichen Wasser noch dazu, dass das Wasser des Lebens ja identisch ist mit dem Worte aus Gottes Mund, wie wir im negativen Sinne lesen zur illustrativen Erklärung, dass dort in Offenbarung 12, der alte Drache, der große Drache, die alte Schlange, das christusgläubige Israel, das noch unter seiner Kontrolle steht, dadurch umbringen will, dass aus seinem Munde, aus dem Munde des Drachen, lässt er einen Wasserstrom hervorgehen, um das Weib zu vernichten. Durch diesen Wasserstrom. Aus dem Munde des Drachen, ja, da ist das möglich nicht. Wie viel mehr aus dem Sohne Gottes, dem Munde der Wahrheit, Wasser des Lebens, ein Strom des Lebens, vier Ströme des Lebens, finden wir Wasser, Hydraulik, Gesetz der Wasserkräfte des Wassers. Der Mensch besteht ja aus etwa 60% Wasser. Und das Wasserstoffatom ist und bleibt das Einfachste. Ein Proton und ein Neutron aus Wasserstoff. Das nächste Element in der Reihe hat ein Proton und ein Elektron, hat noch ein Neutron dazu, nur eins dazu, und ist schon ein ganz anderes Element. Wieder eine kleine Einheit dazu, ein Neutron mehr und ein Elektron mehr, und schon ist es wieder ein anderes Element. Also einmal ist Wasserstoff, das andere ist Helium, ein anderes, also ein Sonnengas, Helium, Sonnengas und so weiter. Dann kommt also Kupfer, dann kommen die Elemente von den Metallen, die Elemente der flüssigen Dinge, item aus dem Nichtsen hat Gott alles geschaffen. Und um hier auf das Schwergewicht und das Wunderbarste nun zu sprechen zu kommen, wenn wir nun in Vers 2, Kapitel 1, den zweiten Teil beachten. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und dieses hebräische Wort schweben wird ja auch übersetzt, der Geist Gottes brütete über den Wassern. Wir dürfen dieses hebräische Wort mit all der Mannigfaltigkeit der Möglichkeiten wiederzugeben suchen, die hier nur anklingen könnten. Es sei schweben, brüten, das ist schon intensiver. Und dann das vibrierende Element liegt darin. Das oszillierende oder fluoreszierende, alles was in feinster Weise Impulse zu geben vermag. Das liegt in dem Wort. Der Geist Gottes schwebt über dem Wasser und der Finsternis Tiefe. Und ich sage ja immer wieder, wie einfach hat Gott uns das ermöglicht, das zu verstehen? Wir lassen auf eine ruhende Wasserfläche ein Steinchen fallen. Der fallende Stein, der da einschlägt ins Wasser, bildet einen Impuls. Was entsteht jetzt? Schwingungszahlen und Wellenlängen. Genau um den Punkt, um die Impuls, die eine Impulsstelle. Wellenlängen oder kurze oder längere Wellen. Dann gibt es ja unheimlich kurze Wellen und sehr lange Wellen. Und eine Anzahl Wellenlängen bewegen sich in unserem Messbereich von Millimetern, Zentimetern, Dezimetern, Metern, Kilometern. Andere haben Riesendimensionen. Andere sind so wahnsinnig kurz, dass sie mit Billionstel Sekunden, was die Zeitlänge betrifft, die Schwingungszahl betrifft, Billionen, so und so viele Billionen Schwingungen in der Sekunde, kurz, das, was als Restfrage bei jedem Menschen immer übrig bleibt. Ja, warum ist das so? Also was, womit uns unsere Kinder in Verlegenheit zu bringen pflegen, nicht? Wenn ich ihnen auf eine Frage eine Antwort gegeben habe, dann ist die nächste Frage, warum? Warum das? Ja. Warum das? Warum das? Also, die Frage auf die letzte Antwort, auf die letzte Antwort auf diese Fragen, bleiben wir uns und anderen immer schuldig. Wer ist schuld daran, dass unser Herz dem Blutkreislauf ständig die Impulse gibt? Wer? Kann niemand sagen. Ich kann sagen, das ist nur ein Naturgesetz, aber damit ist die eigentliche Frage nicht mehr so. Das ist nur eine Verlegung, das ist gar keine Antwort. Dort, genau dort, wo wir nicht mehr weiter wissen, ist der Geist Gottes am Werk. Und genau dort, wo wir nicht mehr weiter wissen, wissen wir, jetzt steht Gott vor uns. Und bezahlt er sich uns. Bezahlt er sich den Wissenschaftlern. Das ist ja toll. In einer Weise, die einfach überwältigend ist, wo die Redeweise und die Redekunst des besten Evangelisten nicht mehr hinkommt, spricht Gott durch diese feinsten, unmöglich für uns undenkbar kleinsten Dinge, um Gott überwältigend zu sprechen, mit Menschen, mit Engeln. Und zwar gerade in der Hinsicht dürfen wir jetzt verstehen, dass der Geist Gottes über über dem Finsterniswasser schwebte, zitterte, brütete, Impulse gab, ist, steht hier im zweiten Vers der ganzen Bibel die Antwort auf diese letzten Fragen. Warum? Woher kommt das? Ist es immer der, war es damals der Geist Gottes, der in dieser impulsgebenden, brütenden, schwingenden, lebenzeugenden Stellung war, gab er dem Wasser, in welchem alles andere verborgen war, gab er die wunderbar zartesten und feinsten Impulse. Wenn man so ist, Schwingungszahl so. Und jetzt sieht unsere Auge rot. Schwingungszahl, Wellenlänge verändert, jetzt sieht unser Auge grün. Schwingungszahl verändert, jetzt haben wir einen festen Körper, jetzt haben wir Metall, jetzt haben wir Gas, jetzt haben wir flüssige Körper und so weiter. Alles lässt sich zurückführen auf letzte Impulse, die ihm mathematisch genau Ordnung gegeben wurden, sodass in all diesen Dingen eine vollendete, vollkommene, präzise Berechnung zugrunde liegt, die einen voraussetzen, der dies alles, diese Rechnung angestellt hat, nicht nur die Rechnung gerechnet hat, sondern der Rechnung entsprechend alles hat werden lassen durch diese Urimpulse des Geistes Gottes. Dass wir das mit unseren Herzschlägen vergleichen dürfen, die Wirkung des Geistes Gottes, weshalb? Wo hinein gießt denn Gott den Heiligen Geist? Hat seinen Geist ausgegossen in unsere Herzen? Erneuerung in meinem Innern? Nein, zuerst gibt mir Gott ein reines Herz und darin einen neuen, gewissen Geist. Das Herz ist immer das Gefäß, die Wohnstadt für den Geist. Also wer gibt dem Herzen diese unerklärlichen Impulse normalerweise in einer unendlichen Treue und Geduld? Der Geist Gottes. Der das anwirkt, und denken wir an die Größe der Schöpfung, noch herrlicher ist die Größe Gottes in der kleinen Welt. Durch die Impulse des Geistes. Und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Und wenn wir unser Leben, unseren Geist, unsere Seele, unseren Leib diesem gleichen Geiste unterordnen, zur Verfügung stellen, ihm dann auch schweben, brüten, Impulse geben lassen, dann lässt Gott aus unserem Mensch, alten Menschenbestand alles umgestalten in sein Bild. Ich frage dich, ob du das
und im Kapitel 10, 23 und 30, ich weiß, Jehova, dass nicht dein Mengen sein Weg steht, nicht bei dem Mannes, der da wand ist, seinen Gang zu richten. Also dass sogar alles nach genau bestimmten Gesetz
um unserem Schöpfer zu uns herkommt. Was deine Hand zuvor bestimmt hat, das ist geschehen.
Aber dann hast
du wieder. Wir schließen mit einem Blick, noch mit einem Blick auf den letzten, nicht Schöpfungstag, als letztes Geschöpf, den Gott sofort an erste herrschende Stelle gesetzt hat und weil Gott den Menschen bestimmt hat zum Herrscher über alles Werk seiner Hände, hat Gott ihm den Menschen erstens als letztes Geschöpf werden lassen und zweitens dann den tragischen Weg der ganzen Menschheit eben durch Sünde und Tod werden lassen. Bewilligt, dass es so kam. Damit der zukünftige Herrscher in aller Hinsicht vollendet sei, nämlich in der Weise göttlicher Demut und williger und freudiger Selbsterniedrigung. Dann beachten wir noch den letzten Tag, das heißt den Ruhetag, Kapitel 2, Vers 1. So wurde vollendet, oder wurden vollendet die Himmel und die Erde und all ihr Heer. Und Gott hatte am siebenten Tage sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebenten Tage von allem seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, denn an demselben ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Da möchten wir doch das eine beachten und für uns dann üben. Nämlich hier in Hebräer 4 lesen wir, dass die Werke Gottes vom Grundlegung der Schöpfung an geworden sind. Das heißt, vor Grundlegung der Schöpfung hat Gott keine Werke gekannt und keine getan. Da war er in Sonne, Herrlichkeit und Liebe. In der ganzen Gottesfülle. Herrlichkeit und Liebe. Gott keine Werke. Da war Gott in Sonne die Ruhe selbst. Und die Herrlichkeit selbst. Was ihr nur denken will. An Schönheit, Herrlichkeit und Liebe. Dann hat sich Gott entschlossen, durch den Sohn die Schöpfung, die Grundlegung der Schöpfung zu legen. Dann begann der Leidensweg. Und jetzt, nachdem die Schöpfung durchgewirkt ist, vollendet ist, wie wir lasen, merken wir, es ist der Anfang vom zweiten Kapitel und Gott ruhte von allen seinen Werken. Also, Gott kommt aus der Ruhe heraus. Für eine kurze Zeit begibt er sich in Mühe und Arbeit. Wozu? Dass nicht er und der Sohn weiter allein in der Herrlichkeit des Friedens und der Ruhe Gottes sein können, sondern dass eine Fülle aus ihnen herauskomme und die noch überbietende Herrlichkeit, volle Herrlichkeit mitgenießen können, ohne Ende. Ohne Ende. So lasst uns nun in die Ruhe eingehen und als solche erfunden werden, die in die Ruhe Gottes eingegangen sind, wie Gott selbst in seine Ruhe eingegangen ist. Da gleich am Anfang der Schrift. Und Gott ruhte von allen seinen Werken. Und auch gleich da im Anfang das Ende verkünde. Gott will einmal inmitten aller seiner Geschöpfe ruhen. Endlich einmal nicht nur ein Plätzchen haben, wo er sein Haupt hinlegen kann, sondern wo er von allen genießt.